Ich will versuchen, Ihnen den Absud von dem zu liefern in Form von Stichwörtern, dessen, womit ich mich die letzten 6 Monate beschäftigt habe. Es wird eine Reihe von Stichwörtern geben. Wenn die nicht genügend erklärt sind, würde ich Sie bitten, sich zu notieren und dann nachzufragen. Ich habe 6 Punkte kurz vorzutragen. Erstens, welche Demokratie meinen wir, wenn wir von Demokratie sprechen? Meinen wir die repräsentative Demokratie, also mit einem gewählten Parlament, dem auch eine gewisse legislative Rolle zukommt? Meinen wir eine eher deliberative Demokratie, in der erstmal in der Öffentlichkeit alles diskutiert wird, bevor es zu irgendwelchen Entschlüssen reift? Meinen wir eine stark basisdemokratische, wie sagen wir, die Schweizer Dorfgemeinde? Das ist alles nicht geklärt, wenn wir nur von Demokratie sprechen. Vermutlich meinen wir dauernd die repräsentative Demokratie, wie wir sie haben und kennen. Und deshalb bleibe ich auch dabei. Diese Form der Demokratie wird seit 30 Jahren von allen Staatsrechtlern, die ich gelesen habe, als überholte Staatsform bezeichnet. Als eine Regierungs- und Staatsform, die nicht mehr fähig ist, die globalen und komplexen globalen Probleme zu lösen. In gewissem Sinn ist es einleuchtend, weil, sagen wir, ein Thema wie Klimawandel kann nicht im Bundestag abschließend diskutiert werden. Andere Dinge, die global organisiert sind, wie zum Beispiel das Internet, können auch nicht von einer deutschen Stelle aus abschließend geregelt werden. Wir haben es mit der Globalisierung der Probleme und der höheren Komplexität der Probleme mit einer sogenannten Entterritorialisierung zu tun. Ein Begriff, der uns ungeläufig ist, aber der bei Staatsrechtlern aus- und eingeht. Was Recht ist oder was sein soll oder Politik werden soll, hat nichts mehr mit einem Territorium zu tun, wie zum Beispiel der Bundestag oder die Gesetzgebung des Bundestages, die ja nur für das deutsche Territorium gilt, sondern ist entterritorialisiert, von der Bindung an ein Territorium herausgehoben und weltweit gültig. Das bedeutet auch, dass das sogenannte westfälische System, das wird ein historischer Gedanke, das nach dem Westfälischen Frieden, nach dem Dreißigjährigen Krieg eingerichtet wurde, von denselben Staatsrechtlern als historisch überholt angesehen wird. Das westfälische System sagte, dass die Staaten intern souverän sind und dort ihre Angelegenheiten alleine regeln dürfen, speziell dort die Angelegenheit, welche Religion angenommen werden soll. Und nach außen hin schließen sie völkerrechtlich internationale Verträge miteinander. So, diese Einteilung von innen und außen ist völlig überholt heute durch die Sachlage und wird von Staatsrechtlern auch als hinfällig bezeichnet. Das heißt, sie werden erleben oder sie erleben das Verschwinden eines weltweit gültigen Staatensystems, wie es 1648 eingerichtet worden ist. Das wird verschwinden. Das Komplexitätsargument ist schon älter. Das taucht nicht erst mit der Globalisierung auf. Und für die, die sich grundlegend informieren möchten, es taucht schon bei Platon im Staat auf. Es taucht bei Hegel auf und es taucht bei Carl Schmitt auf. Es waren alle drei Leute, die gesagt haben, wir brauchen einen starken Staat. Das heißt, eine starke Exekutive, die fähig sein muss, Entscheidungen zu treffen und durchzusetzen. Zweiter Punkt. Was ist Recht? Ich will es nicht mit dem Flachs, das kommt darauf an, antworten, aber sanfter anfangen mit Rechtsquellen. Uns allen sind Rechtsquellen zum Teil vertraut. Also wir wissen, dass Gesetze eine Rechtsquelle sind. Gesetze werden von der Legislative, vom Bundestag beschlossen. Wir haben außerdem die Verordnungen, die intern eine Verwaltung für sich erlässt, damit dort alles richtig funktioniert. Daneben haben wir das Gewohnheitsrecht und wir haben noch das Richterrecht, also die Urteile, die bei Gericht gesprochen werden, die in einem Territorium mit einer gültigen Rechtsordnung aufeinander schauen, sodass die Gerichtsurteile nicht in vielerlei Richtungen auseinanderstreben, sondern innerhalb einer Rechtsordnung noch zusammenhängend bleiben. Diese Rechtsquellen sind uns bekannt. Die Rechtsquelle, die nun entsteht und über die schon seit 20 Jahren auch geschrieben wird, nur nicht in der Öffentlichkeit diskutiert, über die ist hier zu reden. Manchmal wird das eine exekutive Rechtsprechung genannt, was ein Begriff ist, der jeden Demokraten erstmal im Hals stecken bleiben muss. Von einem Wissenschaftler wird er auch gubernative Rechtsprechung genannt. Der Ausdruck hat sich aber nicht durchgesetzt. Exekutive Rechtsprechung setzt sich aber durch. Also Rechtsprechung durch die Regierung, nicht durch das Parlament. Die Akteure dieser Rechtsprechung, die ich gleich noch genauer beschreiben möchte, sind, wie in dem Artikel in den Blättern beschrieben, verschiedene Gruppen, die unter verschiedenen Namen auch auftauchen. Die heißen Konferenz oder sie heißen Forum oder sie heißen Gruppe oder sie heißen Rat oder sie heißen noch wieder anders. Keine einheitliche Form. Sie unterscheiden sich nach dem Organisationsgrad. Manche sind hochgradig organisiert, also mit einem eigenen Sekretariat. Andere treffen sich nur ab und zu einem Gedankenaustausch und gehen dann wieder auseinander. Die Teilnehmer bei diesen Treffen sind Wirtschaftsverbände und Regierungsvertreter, also Regulatoren. Die treffen sich und besprechen Regulierungen. Sie müssen es bitte nicht mit Lobbyismus verwechseln. Das ist kein Lobbyismus, sondern die sind auf einer Liste und verabreden sich zwei- oder viermal im Jahr, sich zu treffen. Und dort verabreden sie dann, was künftig für den Bereich, für den der Wirtschaftsverband steht, gelten soll. Deshalb werden diese Gruppen von den Staatsrechtlern auch in drei Kategorien eingeteilt. Das eine sind private Gruppen, wo nur Wirtschaftsverbände miteinander reden. Dann gibt es die staatlichen Gruppen, wo nur staatliche Regulatoren sich treffen. Und dann gibt es die sogenannten hybriden Formen, wo beide zusammen sich unterhalten darüber, was reguliert werden soll. Die Prozeduren, mit denen diese Gruppen vorgehen, haben zum Zeichen, dass sie keine feste, verkündete Entscheidung treffen, sondern es finden Verabredungen statt. Es finden Verhaltenserwartungsbestätigungen statt. Das machen wir doch in Zukunft so und das schreiben wir jetzt für uns mal auf. Es wird aber nicht festgestellt, dass das ab jetzt gelten soll, sondern das wird formlos vereinbart. Die Formlosigkeit gehört hier zum Stil, weshalb hier auch von einer Entformalisierung der Gesetzgebung geredet wird. Im Bundestag, im Parlament ist sie formalisiert, da gibt es drei Lesungen und eine Abstimmung. Während dort keine formellen Vorschriften existieren. Das können Empfehlungen sein, das können Richtlinien sein, es kann ein simpler Meinungsaustausch sein, es kann Best Practice Informationen sein. Best Practice heißt, einer erzählt, wie toll wir das machen, und dann sagt ihr, oh, das ist ja ganz toll, wie ihr das macht, machen wir jetzt alles so. Das ist die Best Practice Verfahren. Es wird auch nichts verkündet. Es wird nicht wie ein Gesetz verkündet, es steht nicht in irgendeinem Gesetzblatt oder einem Amtsblatt, sondern es gilt für diesen Sektor, für den der Wirtschaftsverband zuständig ist, zum Beispiel Chemie oder sagen wir Internet, und für andere gilt er nicht. Das heißt, es muss gar nicht öffentlich verkündigt werden, weil die es betrifft, wissen das. Die waren ja vertreten bei der Besprechung, wie man das künftig machen möchte. Die Entscheidungen, die anders als sonst wo nicht verkündete Entscheidungen sind, haben den großen Vorteil, dass die beim nächsten Treffen wieder verändert werden können. Also die stehen nicht fest für längere Zeit, wie ein Gesetz feststeht, sondern die können bei jedem dieser Treffen, bei jeder dieser Konferenzen, können sie wieder neu verändert gefasst werden, je nach dem Beschluss der dort Beteiligten. Wer hier jetzt an Living Agreement denkt, dem würde ich nicht stark widersprechen. Da gibt es Parallelen zwischen Living Agreement, das ist ein Abkommen, das ja nun durch formale Vorgänge beschlossen wird, immer wieder verändert werden soll, ist sozusagen die schwache Stufe von dem, was in diesen Bodies oder Foren oder Gremien passiert, dass nämlich dauernd alle Bestimmungen geändert werden. So, was diese Menschen tun, ist also Regeln setzen. Sie setzen Regeln, sie regulieren. Sie regulieren völlig unabhängig von irgendwelchen Freihandelsabkommen. Und meine starke Warnung an Attac ist zu glauben, dass die Regulierung verschwindet, wenn die Regulierung oder die regulatorische Zusammenarbeit aus den Abkommen rauskäme. Oder wenn die Abkommen gar nicht zustande kommen. Auch wenn die Abkommen nicht zustande kommen, findet eine fortlaufende Regulierung statt innerhalb dieser Gesprächskreise, Gruppen, Gremien, Bodies, Foren, was immer. Der Geltungsbereich ist nicht territorial definiert. Der ist nicht das heißt nicht, das gilt nur für ein bestimmtes Land, sondern es gilt für die, die da beteiligt sind. Das können zum Beispiel Wirtschaftsverbände aus drei verschiedenen Erdteilen sein. Dann gilt das eben dort. Aber die Territorien oder die Vertreter der Territorien, wie die Parlamente, haben dann nichts mehr zu sagen dabei. Das beschließen diese Gruppen bei sich selbst. Die Vereinbarungen, die dort getroffen werden, sind nicht notwendig durch staatliche Garantien geschützt, wie unser positives Parlamentsrecht, und auch nicht durch Völkerrecht geschützt, sondern es sind staatlich-private Vereinbarungen, an die sich die Beteiligten halten. Die Gründe, warum sie das tun, sind vielfältig, will ich jetzt nicht alle darlegen. Was sie hier nicht mehr haben bei diesen verschiedenen Gruppen, ist eine einheitliche Rechtsordnung. Die ist nicht erkennbar. Jede Gruppe, jedes Gremium, jeder Body bestimmt seine Regeln selbst, ohne auf andere zu schauen. Weil das auch spezifisch für den Wirtschaftssektor diskutiert und beschlossen wird. Sie haben also keine, wie man sagt, vertikale Rechtsordnung, wo Sie einen Instanzenweg haben vom Amtsgericht bis zum Bundesgericht rauf und oben drüber vielleicht noch ein Bundesverfassungsgericht, sondern Sie haben keine Hierarchie, sondern Sie haben, wie die Leute dann gerne sagen, eine Heterarchie. Das heißt, ein Nebeneinander von verschiedenen Geltungsbereichen von Regeln oder wie man jetzt auch sagt, von verschiedenen Regimen. Die Regeln, die in einem Regime gelten, sind nicht die Regeln, die in einem anderen Regime gelten. Die sprechen auch nicht miteinander. Die schauen auch nicht aufeinander. Die sagen nicht, wir haben das dieses Regime gemacht, so machen wir es auch, sondern die sagen, wir machen das alles, wie es bei uns am besten passt. Allenfalls können Sie dem Ganzen noch mit dem, was unser Freund Fischer Lescano macht, mit Kollisionsrecht nahe kommen, indem Sie sagen, was passiert denn, wenn zwei dieser Regime in Kollision geraten? Da liegt in der Tat ein Problem, das nicht gelöst wird. Es gibt keine systematische Lösung dafür. Auch der Fischer Lescano hat, glaube ich, in seinem Buch keine Lösung vorgeschlagen, außer dass er sagt, wir müssen hier zu irgendeiner neuen Transparenz oder was kommen, irgend sowas lebendig. So, was hier rauskommt, ist das, was manche Juristen Soft Law nennen, weiches Recht. Traditionelle Juristen erkennen dieses überhaupt nicht als Recht an. Also Sie können sich mit Richtern unterhalten, die werden dann sagen, Softlaw ist kein Recht. Die können beschließen, was sie wollen. Das ist kein Recht, nach dem wir uns richten. Das mag für, sagen wir, einen Amtsrichter noch in Ordnung sein oder vielleicht auch für einen Bundesrichter. Aber ich könnte Ihnen Fälle erzählen, wo die Regeln, die in so einem Gremium getroffen werden, in einer rechtlichen Auseinandersetzung plötzlich eine Rolle spielen. Als sanfter Hinweis nur, wenn diese Regeln, die in diesen Regimen aufgestellt werden, von einem Staat nicht befolgt werden sollten, er sagt, das geht uns jetzt nichts anderes, machen wir doch anders, dann ist dieser Staat nach den Regeln verpflichtet, die Abweichung von diesen Regeln ausführlich zu begründen. Also er kann nicht einfach tun, was er will, sondern ist es dann begründungspflichtig. Da sehen Sie schon, welche Rolle diese Regeln spielen, aber die Rolle geht noch weit darüber hinaus. Der Staat verschwindet nicht. Wer von der geminderten Bedeutung des Staates spricht, ist so ungenau, dass es vorgeworfen werden muss. Was schwindet, ist die Bedeutung der Legislative. Was aber gestärkt wird, ist die Exekutive. Und in einem sehr griffigen Ausdruck der recht guten Autorin Saskia Sassen kann dann gesagt werden, die Exekutive gewinnt, was die Legislative verliert. Die Legislative wird sozusagen nur auf das Lokale beschränkt. Flapsig gesagt, auch in meinem Text hier, darf sich um die Pendlerpauschale kümmern und um sonst nichts mehr. Während die großen Probleme, die weltweiten Probleme, da ist die Exekutive vertreten mit den Regulatoren in den verschiedenen Gremien. Diese Entwicklung ist schon längere Zeit unter Entparlamentarisierung diskutiert worden, nur nicht von der interessierten Öffentlichkeit, sondern nur von Fachleuten. Oder auch unter dem Stichwort Entformalisierung, das heißt das formlose Zustandekommen von Regelungen. Nebenbei erwähne ich noch, da ist genügend drüber geschrieben worden, die Schiedsgerichte und dass hier auch die Judikative entmachtet wird, liegt ja auf der Hand. Also nicht die Exekutive gewinnt nicht nur auf Kosten der Legislative, sondern auch der Judikative. Mit anderen Worten, die klassische Gewaltenteilung, von der wir immer noch naiv ausgehen, irgendetwas sei undemokratisch, weil da nur die Regierung was macht und das Parlament nicht richtig beteiligt ist, geht an der Wirklichkeit vorbei. Sie können natürlich jetzt normativ sagen, das muss aber anders werden, aber das ist eine andere Rede. Die Krönung des Ganzen ist die Salbung dieser Gremien oder Bodies mit dem heiligen Öl des Völkerrechts. Denn in dem Textvorschlag der EU, das steht aber auch in meinem Artikel in den Blättern, zur regulatorischen Kooperation steht drin, dass alle Institutionen, die sich mit der Herstellung, der Darbietung, der Registrierung, also bei Medikamenten zum Beispiel, der Verbreitung und dem Handel mit Waren und Dienstleistungen befassen. Was diese Gruppen beschließen, müssen die vertragsschließenden Parteien, also EU und die USA, in Politik umsetzen. Von dieser Ungeheuerlichkeit sind bisher eigentlich nur wenige Personen richtig erschrocken. Also außer mir noch zwei oder drei andere, aber viele sind es noch nicht. Sie müssen sich mal vorstellen, dass hier vorgeschrieben wird, zwei staatlichen Gebilden, dass Beschlüsse, die von nicht genannten Gremien, die werden nicht genannt, die das vorschreiben dürfen, auch von zukünftigen Gremien, was die beschließen, muss in Politik umgesetzt werden. Dafür verpflichten sich die USA und die Europäische Union. Das ist bisher ein Textvorschlag. Er ist noch nicht im TTIP drin, im Vertrag. Wenn Sie dem Bernd Lange vom Handelsausschuss schreiben, Sie haben doch mal gesagt, dass Sie sich da auch noch drum kümmern möchten, dass man das nochmal präzisieren muss, wie er sagte, dann kriegen Sie keine Antwort. Wenn Sie die EU fragen, ob die EU eine Liste dieser Organisationen hat, die berechtigt sind, solche Beschlüsse zu fassen, die dann in Politik umgesetzt werden sollen, dann erfahren Sie von der EU, eine solche Liste gibt es nicht. Das heißt, irgendwelche Institutionen, die in diese Definition fallen, dürfen, wenn das angenommen wird, der Politik vorschreiben, was sie tun muss. Dieses wird von unseren, wenn es angenommen wird, von unseren eigenen Regierungen mit beschlossen, die im Rat der Europäischen Union sitzen. Es ist nicht zu erwarten, dass das wirklich am Ende im Vertrag drin steht. Weil es eigentlich eine Ungeheuerlichkeit ist. Aber dass diese Ungeheuerlichkeit überhaupt vorgeschlagen wird, von der EU in einem öffentlichen, offiziellen Papier vom Mitte Mai letzten Jahres und niemals zurückgenommen, auch von der EU nicht dementiert. Also ich sagte, da gibt es doch Definition, diese Definition in dem Papier sowieso. Haben Sie so eine Liste? Wurde auch nicht gesagt, die Definition stimmt nicht. Sie haben gesagt, vielen Dank für Ihre Anfrage, die Liste haben wir nicht. So, was kann man tun? Jetzt kommen verschiedene Szenarien oder Aktivitätsmöglichkeiten, die von sanft bis ziemlich rabiat gehen. Sie können sich eine schwache Demokratisierung dieses ganzen Zustands vorstellen, indem Sie verlangen, wir verlangen Transparenz dieser ganzen Verhandlungsgeschichten. Wir wollen wissen, was beschließen die und wie wird es veröffentlicht und wie können wir darüber diskutieren. Sie können verlangen, dass eine gewisse Partizipation herrscht, dass also NGOs dort mitbeteiligt sind, in einer zu findenden Form. Dann ist die Frage, in welchem Stadium werden die beteiligt, gleich am Anfang oder erst während schon verhandelt wird oder erst bei der Beschlussfassung. Sie können verlangen, dass Experten, die von NGOs benannt werden könnten, das nochmal prüfen am Ende, ob das auch in Ordnung ist, das Ergebnis. Und Sie können, jetzt wird es schon ein bisschen härter, Sie können Vetorechte verlangen. Sie können sagen, nationale Parlamente sollten das Recht haben, bei bestimmten Vereinbarungen zu sagen, die machen wir nicht mit. So wie auch dem Cameron jetzt zugestanden wurde, dass er grundlegende Teile des Europarechts für sich nicht gelten lassen muss. So könnte auch ein Parlament sagen, was in diesem Gremium verhandelt worden ist, gilt nicht für uns. Oder aber noch rabiater, Sie können sagen, wir wollen ein Referendum. Wir wollen Volksabstimmungen. Wir wollen, dass die Mittel zur politischen Willensbildung, die im Grundgesetz vorgesehen sind, nämlich Wahlen und Abstimmungen, endlich erfüllt werden, indem auch Abstimmungen im Bund möglich sind. Das ist noch nicht der Fall. Sie können eine starke Demokratisierung auch verlangen, indem Sie sagen, wir verlangen Klagerechte gegen Unternehmen oder gegen Staaten, die gegen bestimmte Dinge verstoßen. Entweder individuelle, es gibt dafür Vorbilder in einem Vertrag, der als Seitenvertrag zu NAFTA geschlossen wurde in den nordamerikanischen, mittelamerikanischen Ländern. Oder sie gehen noch weiter und machen das, was der Staatsrechtler Scharpf, der hier eine gewisse Autorität hat, gesagt hat, er möchte eine Entkonstitutionalisierung, ich bitte um Entschuldigung für die langen Wörter, des EU-Rechts. Wenn Sie das EU-Recht anschauen, werden Sie sehen, dass dort sehr viel von Wirtschaftsakteurrechten die Rede ist, aber wenig von individuellen oder Menschen oder Grund- oder Rechten, die uns persönlich direkt angehen. Das heißt, das EU-Recht ist in großen Teilen ein Recht für die Wirtschaft und nicht für die Individuen, die da leben. Das, sagt er, muss weg. Wir bräuchten eine richtige Verfassung für die EU, eine echte Verfassung, die Grund- und Menschenrechte festschreibt. Und ansonsten diese ganzen wirtschaftlichen Privilegien, die dort auftauchen, beiseite lässt. Er verlangt weiterhin eine Rückverlagerung mehrerer EU-Kompetenzen in die Mitgliedstaaten, ein auch von anderen schon vorgetragenes Ding. Er verlangt, dass das EU-Parlament, wenn es seinen Namen verdient, haben müsste, die Initiative, ein Gesetz einzubringen. Das hat das Parlament nicht. Soviel ich weiß, ist das einzige Parlament der Welt, da gehe ich jetzt aber sehr weit, sagen wir in Europa, dass dieses Recht nicht hat. Alle anderen normalen Parlamente haben das Recht zu sagen, wir möchten gerne dieses Gesetz haben. Dass in der Bundesrepublik das Parlament kaum jemals ein Gesetz anbringt, außer die Opposition, die damit regelmäßig baden geht, hängt damit zusammen, dass unsere Parlamente sozusagen Maschinen zur Herstellung von Regierungen sind und nicht eine Kontrolle der Regierung. Das könnte sie zwar theoretisch sein, ist es aber nicht. Weil sie sagt, wir helfen der Regierung. Die haben wir ja gebildet. Aber prinzipiell darf unser Parlament ein Gesetz vorschlagen. Das EU-Parlament darf das nicht. Und er verlangt Opt-out-Optionen. Also, dass ein Land sagen kann, diese und diese und diese europäische Regelung soll für uns nicht gelten. Das bedeutet eine völlige Neuverhandlung der europäischen Verträge und wird deshalb auch in den nächsten 10 bis 20 Jahren nicht kommen. Ich füge noch hinzu, dass die gesamte ISDS-Praxis beendet gehört und die Schiedsgerichte beschränkt werden müssten auf Handelsstreitigkeiten, reine Handelsstreitigkeiten zwischen Unternehmen, was es ja immer schon gegeben hat. So, jetzt kommen die Krisenszenarien. Sie können sich auch nicht konventionelle Proteste vorstellen, indem Sie zum Beispiel an passiven Widerstand denken. Die Bevölkerung tut einfach gewisse Dinge nicht, die eigentlich von der Politik her vorgeschrieben sind. Sie können sich auch vorstellen, aber jetzt wird es schon ganz wild, Sie können sich einen Exodus aus dem Wirtschaftssystem vorstellen, was partiell und punktuell mal gelungen ist bei der versunkenen Ölplattform von ExxonMobil, wo dann ein Boykott von Shell-Tankstellen dazu geführt hat, dass die "Wir haben verstanden" in die Zeitungen gesetzt haben. Sie stellen sich nur mal vor, wir alle oder eine beträchtliche Anzahl von Personen würden keine Fernreisen mehr mit Flugzeugen machen. Wir würden es nicht für selbstverständlich halten, dass wir in 2 Stunden in, weiß ich was, Abu Dhabi sind oder in 3. Oder mit Autos, dass sie nicht jedes neue Modell oder jedes neue Smartphone-Modell haben müssen, sondern das einfach mal weglassen. Was meinen Sie, was dann für Industrien in die Knie gingen? Sie würden wahrscheinlich Entlassungen kriegen und andere Krisen, aber man könnte die Industrie das fürchten lernen. Etwas, was der linkeste Reformvorschläger, den ich kenne, vorschlägt, sind 2 Dinge. Nämlich, man sollte an etwas denken wie ein Volkstribunat. So wie die Römer einen Volkstribun hatten, der gewisse Vetorechte hatte gegenüber dem Senat. Also der Senat konnte sagen, wir wollen, dass das so ist, und der Volkstribun konnte sagen, nein. Und der war so wichtig, dass er Tag und Nacht erreichbar sein musste. Sein Haus musste immer offen stehen in Rom. Und er durfte auch nicht verreisen, er musste immer ansprechbar sein. Und wer einen Volkstribun attackiert oder gar tötet, der war sofort dem Lynchmob freigegeben. Also so heilig war diese Person. So, und die extremste Form, die derselbe, Kolja Müller heißt der linke Reformer hier vorschlägt, ist die Sezession. Auch die nimmt er aus dem alten Rom her, wo die Soldaten, als der römische Senat sagte, wir müssen diesen Krieg, den wir nur halb gewonnen haben, zu Ende führen, wir müssen nochmal ran, wir müssen nochmal alle in die Schlacht, wurde gesagt haben, nein, wir wollen nicht mehr. Wir verweigern jetzt den Militärdienst und sind aus der Stadt rausgezogen, daher der Ausdruck Sezession, also das Weggehen, und sind dann auf einen Berg gegangen, der seitdem der Heilige Berg heißt bei Rom. Es war so ein kleiner Hügel, aber jetzt heißt der Heilige Berg. Und dort sind die sitzen geblieben, bis der Senat gesagt hat, okay, wir ziehen unsere Aufforderung, in den Krieg zu ziehen, wieder zurück. Wie sowas in unseren Verhältnissen aussehen soll, ist mir nicht klar. Aber ich will es erwähnen, weil das die extremste, linkeste Position ist, wie dieser Übermacht der Exekutive entgegengetreten werden kann. Um negativ zu schließen, es gibt keinen, nicht mal keinen ernstzunehmenden Staatsrechtler, der sagt, wir können dieser Übermacht der Exekutive, die in all diesen Gremien mit drin sitzt, dadurch entgegentreten, dass wir die Rolle des Parlaments stärken. Von allen wird hingenommen, dass der Bedeutungsschwund des Parlaments unwiderruflich ist, dass die Hegemonie dieser Gremien ist gleich der Exekutive, ein irreversibler Vorgang ist, historisch nicht mehr zurückzudrehen, sodass jetzt ganz andere Überlegungen, wenn wir sagen, wie wird das demokratisch noch zu regeln sein, herangezogen werden müssen. Ein paar habe ich genannt, und welche davon Ihnen vernünftig erscheinen, das bleibt jetzt dann vielem überlassen. Ob es gelingen wird, die Öffentlichkeit zu einer Diskussion von diesen Dingen zu bringen, habe ich meine gewissen Zweifel, aber ich habe es noch nicht aufgegeben und werde mich da auch weiter bemühen, dass nicht nur in Fachzeitschriften für Politik, sondern vielleicht auch in Publikumszeitschriften auch einmal darzulegen. Vielen Dank. Bis bald.